Ja, ich bin der Rolf, der hat schon so viel erzählt, der hat mir fast die Pointe geklaut. Meine Tochter kennen einige und ja, wahrscheinlich kennen auch mehr, besonders die Frauen, die kennen meinen Schnuckiputz, Regina. Die ist heute nicht da, die kümmert sich um die Oma. Ja, und ich bin der Pastor und wahrscheinlich, ja, warum ich hier bin? Ganz einfach, das ist nur die Gnade Gottes. Allein die Gnade Gottes. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, aber ich mache das trotzdem, weil es mir auch, als ich zur Männerfreizeit gefahren bin, ist mir klar geworden, das ist das erste Mal, dass ich auf so einer Männerfreizeit in der Art spreche. Also wir hatten schon mal eine eigene kleine Männerfreizeit. Und ich habe gemerkt, es war für mich eine Männerfreizeit ohne meinen Bruder Peter. Und er hat mich ermutigt, Pastor zu werden. Und Entschuldigung, dass ich jetzt hier stehe, das ist Gottes Verdienst, aber Peter hat da wesentlichen Anteil dran gehabt. Entschuldigung. Ich will ein Experiment machen, will den Jörg ein bisschen schocken. Wer kann denn gut vorlesen? Vielleicht gibt es einen Lehrer oder eine Lehrerin oder eine Oma und einen Opa, die so Kindergeschichten vorliest. Wer kann gut lesen? Schnell jetzt. Ich brauche einen, der mal aufzeigt. Wer kann gut lesen? Nee, du nicht. Würdest du vorkommen? Würdest du dich trauen? Hast du deine Bibel dabei? Dann nimmst du meine. Ja, bring sie mit, komm, bring sie mit. Wenn du nicht die Volksbibel hast oder sowas. Würdest du uns den Psalm 51 vorlesen? Komm hier ruhig hierher, hier ist ein Mikrofon. Weil es ist in der christlichen Tradition und auch in der jüdischen Tradition, da waren es weniger die Frauen, aber der Text, das Wort Gottes wurde oft vorgelesen von jemandem separaten. Und ich finde, der Psalm 51, den kannst du jetzt mal richtig von Vers 1 bis 21 schön vorlesen. Komm.
Psalm 51, dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathsheba eingegangen war. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse war in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in der Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Isop und werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wanne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht von meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich in einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren und dass die sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o Herr, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund ein Lob verkündigt, denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen. Sonst wollte ich sie dir geben, Brandopfer gefallen sie dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. wirst du, o Gott, nicht verachten. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade. Baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar.
So, das ist der Predigttext von heute. Also ihr dürft eure Bibeln da ruhig aufschlagen, wenn ihr keine habt. Ich weiß nicht, habt ihr hier Leihbibeln, dass man sich eine leihen kann? Also bitte bewaffnet euch, wenn es geht, mit richtigen Papierbüchern, wenn es geht. Ja, ich will am Anfang noch beten. Vater, danke für dein Wort. Danke für diesen wunderbaren Psalm. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, Herr, dass du uns wirklich hineinsprichst, Herr, dass du uns in Liebe erkennen lässt, Herr, was dein Wille ist und was du möchtest, Herr. Dir sei alle Ehre für heute Morgen. Danke für diesen Gottesdienst, für überhaupt diese Gelegenheit, Gemeinschaft mit dir und in deinem Wort zu haben. Amen. Die Männer haben jetzt einen kleinen Vorteil, zumindest die Männer, die auf der Männerfreizeit waren, weil das Thema war zerbrochen vor Gott, Zerbrochenheit. Und das, ich habe am Anfang gesagt, das ist gerade auf einer Männerfreizeit ein Thema, so ähnlich, als würde man einem Stier ein rotes Tuch hinhalten. Für Männer ist Zerbrochenheit ein kritisches, besonders kritisches Thema. Und ich denke, dass die Männer, die auf der Freizeit waren, jetzt vielleicht das eine oder andere nochmal hören werden, was sie vielleicht schon gehört haben, so den einen oder anderen Satz. Aber das Schöne ist, Wiederholung prägt das ja noch tiefer. Zerbrochen zu sein, das ist eine Lebenserfahrung oder ein Lebensgefühl, auf das die meisten von euch, denke ich mal, ganz gerne verzichten. Wer möchte schon gerne von euch als eine zerbrochene oder gebrochene Person angesehen sein? Zerbrochene Personen, ganz gleich, was das für ein Zerbruch ist, die sind oft stigmatisiert. Und das zieht sie meistens noch tiefer nach unten. Er oder sie, heißt es dann, ist schwach, ist im Beruf überhaupt nicht belastbar, ist weinerlich, hat vielleicht überhaupt keine Ziele vor Augen, ja, kann gar nicht klar irgendeinen Weg beschreiben. Zerbrechlichkeit und Zerbruch passen eben nicht in unser Weltbild, in unser heutiges Weltbild besonders nicht. Dagegen sind Attribute wie Stärke, erfolgreich sein, Eigenständigkeit, Selbstbewusstsein, ein überschwängliches Lebensgefühl zu besitzen, das steht im Vordergrund. Es ist sehr interessant, wenn man ins Internet schaut, nach Beiträgen sucht zu diesem Thema, dann finden wir, ich denke mal, Millionen von Beiträgen, die sich damit beschäftigen. Und eine Kernaussage, wenn man nach zu diesem Thema schaut, Zerbrochenheit oder gebrochene Herzen oder so irgendwas, eine Kernaussage ist in all diesen Beiträgen, Chats und Webseiten doch, wie gut wir sind als Menschen. Das ist die Basis, wie gut wir Menschen sind. Und dann gibt es eine ganze Menge Tipps in diesen Internetmedien, Tipps durch Influencer. Das Social-Media-Geschäft ist riesig und wir kriegen Tipps an die Hand, wie wir aus einem schlechten Lebensgefühl, aus einer Zerbrochenheit, aus einem Zerbruch wirklich herauskommen können. Und zwar, wie wir aus uns selbst heraus diesen Zerbruch bekämpfen können, wie wir ein positives Lebensgefühl bekommen. Wenn es zu einem Zerbruch in einem Menschen gekommen ist, ganz unabhängig von der Ursache, dann versuchen die Menschen, die sich da in diesen Tausenden von Webseiten und Chats da um solche Menschen kümmern, dann versuchen sie durch allerlei Maßnahmen diese Menschen aufzurichten. So vom Grundgedanken ganz gut. Und die Anzahl der Ratschläge ist schier unerschöpflich. Ich habe mal versucht, also ein paar nur Überschriften rauszufiltern. Also ein Ratschlag, der mir mit unterschiedlichen Zahlen immer wieder begegnet. 10 Tipps zum Glücklichsein. Wie komme ich aus der Niedergeschlagenheit heraus? Mal sind es 99 Tipps, mal sind es 7 Grundtipps und es variiert. Oder eine Seite schreibt, Dinge, die dir bei deiner inneren Zerbrochenheit helfen, positiv zu denken. Denke daran, dass der Schmerz dich wachsen lässt. Ach ja. Denke daran, dich auf die positiven Aspekte des Lebens zu konzentrieren. Denke du daran. Denke du daran, dass du die Dinge akzeptieren musst, die du nicht ändern kannst. Und verändere du die Dinge, die du ändern kannst. Also allein in dem Satz war 5-mal du. Du kannst wahrscheinlich alles. Fand ich auch ganz interessant hier diese Webseite. Geh auf Konfrontationskurs mit deinem Schmerz. In der Ruhe liegt die Kraft. Sei geduldig. Und schaffe Veränderung. Veränderung ziehen dich aus dem Zerbrochensein heraus. Kaufe dir ein neues Sofa. Hänge neue Bilderrahmen auf, die dich an positive Dinge erinnern. Und vielleicht brauchst du auch neue Gardinen. Ich weiß nicht, ob IKEA das sponsert oder so. Noch ein letztes Beispiel. Ich hoffe, ich mache das hier nicht kaputt. Wenn das Herz gebrochen ist, geht das noch so? Ja. Wenn das Herz gebrochen ist und sich kaputt anfühlt, können Veränderungen helfen, dein Herz wieder verheilen. Die Kunst darin liegt, dass du deine Gedanken umlenkst, und zwar in eine positive Richtung. Stelle dich in den Mittelpunkt deiner Gedanken und denke positiv. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Wenn ihr auf solchen Seiten wart, zieht den Stecker bitte. Es ist nämlich so, dass Gott eine ganz andere Sichtweise auf einen Zerbruch eines Menschen hat. Gott setzt eine ganz andere Voraussetzung dahin. Gottes Wort sagt uns unmissverständlich, dass der Mensch, das ist die Basis der Seiten, und Gott sagt, ich habe eine andere Basis, der Mensch ist eben nicht gut. Das ist die Voraussetzung, von dem Gott ausgeht bei diesem Thema. Unmissverständlich, du, ich, wir alle sind nicht gut. Und damit bröseln diese ganzen Webseiten und Influencer-Chats und weiß der Geier was, die bröseln dahin. Und dann zweitens bei Gott, wenn du schwach bist, brauchst du nicht dein Du, nicht 5-mal in einem Satz, sondern du brauchst Gott. Denn ohne Gott geht es für uns in die Dunkelheit, da geht es in eine Sackgasse. Das ist die Basisvoraussetzung, wenn wir über dieses Thema Zerbrochensein sprechen. Während die ganze Welt darauf bedacht ist, ohne Gott dieses Problem einer Zerbrochenheit anzugehen, und dabei sagt ein Einknicken, zum Beispiel ein Schuldeingeständnis, das darf es nicht geben. Persönliche Schwäche, ein Zerbruch sollte man am besten vermeiden. Das ist auch wieder gegen Gott, denn Gott sieht einen Zerbruch als Notwendigkeit an. Das ist ganz wichtig. Die Gesellschaft sagt uns, du darfst nicht schwach sein, du darfst nicht zerbrechen an einem Problem, dir darf es nicht schlecht gehen, aber bei Gott kann und ist es in der Regel, oder es ist in der Regel eine Notwendigkeit. Wir müssen vor ihm zerbrechen, damit wir wirklich an den Punkt kommen können, wo wir Gott nahe sein können. Gottes Wort fordert uns auf, das eigene Ich, den eigenen Stolz, das eigene Vertrauen auf die eigene Stärke am besten an der Garderobe abzugeben und die Wertmarke für die Garderobe zu verlieren. Wenn du das tust, wenn du dein eigenes Ich, den eigenen Stolz und das Vertrauen auf die eigene Stärke ablegst, um befreit, geheilt, getröstet leben zu können, dann funktioniert das, wenn du dich auf Gott stützt. Und mir ist im Laufe der Jahre aufgefallen, dass viele Christen sich dieser biblischen Tatsache nicht bewusst sind, dass Zerbruch eine Voraussetzung bei Gott ist für ein Leben mit Gott, wirklich für ein wahres, gutes Leben mit Gott. Viele wollen sich das nicht eingestehen. Nicht wir sind stark, sondern Jesus in uns. Psalm 34, wenn ihr noch einen Finger bei den Psalmen habt, geht ein bisschen vor. Psalm 34, Vers 19 sagt, nahe ist der Herr denen, die starke, steinerne Herzen haben. Falsche Übersetzung, ne? Habt ihr noch aufgepasst? Gut. Nein, da steht es ganz klar, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Wer ein zerbrochenes Herz hat, und damit meine ich, wer wirklich auf die Knie geht in der Schwierigkeit seines Lebens, wenn er vor Gott gegangen ist, nur so jemand ist durch die Türe gegangen, die Jesus Christus heißt. Wenn du nicht auf die Knie gegangen bist und das Ich abgelegt hast und deinen Stolz und der Glaube an deine eigenen Fähigkeiten, dann bist du nicht durch die Türe gegangen, die Jesus Christus heißt. Denn wenn wir keine reinen Herzen haben, dann sind wir noch nicht frei. Dann hat uns noch unser Ich und damit unser sündiges Leben im Griff. Dann vertrauen wir auf uns selbst und leben nach unserem persönlichen Lebensfahrplan. Und die Konsequenz daraus lautet, wir müssen die Lasten unseres Lebens selber tragen. Es ist uns gar nicht möglich, etwas an Gott abzugeben. Und das führt dazu, dass wir erschöpft werden mit der Zeit. Und dass wir dann irgendwann mal keinen Ausweg sehen und nicht mehr weiter wissen. Ich will gar nicht von Burnout oder sowas reden. Was wir wirklich brauchen, ist dieser Zerbruch des eigenen Ichs. Gott möchte aus Liebe zu dir, das ist ganz wichtig, Gott möchte aus Liebe zu dir ein neues, reines Herz geben. Dass dieses alte, steinerne Herz, das verkrustete Herz, das Ich festhaltende Herz, das will er dir nehmen und dir ein neues, reines Herz geben. Und das geschieht nur durch eins, wenn du wirklich auf die Knie gehst und Jesus Christus alles bekennst und um Vergebung bittest. Und gerade in diesen schwierigen Situationen, da gibt es immer Gründe, warum du auf die Knie gehen solltest und um Vergebung bitten solltest. Matthäus 5, Vers 8, da heißt es, glücklich, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und ich komme ja noch jetzt gleich zu dem Psalm, da fordert David ein reines Herz, weiß wie Schnee. Es bedarf demnach einer Reinigung. Psalm 51 bietet uns am Beispiel Davids, wie sehr ein Sündenbekenntnis nötig ist, wie sehr ein einhergehender Zerbruch des Herzens, ein Ablegen des Stolzes und des eigenen Ichs notwendig ist. Aber zugleich sehen wir auch, wie sehr David sich nach dem Bekennen seiner Schuld, wie er sich mit ganzem Herzen an Gott wendet. Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Psalm 51 zu gliedern. Ich habe einfach zwei Punkte, weil das die Hauptpunkte sind. Die lassen sich nicht ganz scharf in diesem Psalm voneinander abgrenzen. Aber erstens, der erste Punkt wären die Verse 3 bis 7 in dem Psalm. Das ist ein Schuldeingeständnis, ein völliges Schuldeingeständnis von David. Der hat nichts mehr dazu zu sagen. Der ist am Boden, fix und alle. Fix und Foxy, habe ich früher immer gesagt. Da geht nichts mehr. Und dann die Verse 8 bis 21 ist eigentlich nur noch: Herr, handle du gnädig an mir, die Bitte Davids um das gnädige Handeln Gottes. Um den Psalm 51 und damit das Thema auch ein bisschen besser zu verstehen, möchte ich so ein bisschen in die Vorgeschichte von Psalm 51 eintauchen. Davids Problem, und David war in der Zeit vor diesem Psalm so zerbrochen, so kaputt, so fertig, der hat keine Lieder mehr geschrieben, der hat keine Psalme gedichtet. Sein Problem, seine Sünde hat ihn nach unten gezogen. Und wir finden das beschrieben in 2. Samuel 11, das ist so der Kontext von diesem Psalm. Es ist der Bericht über Davids Ehebruch und von der damit verbundenen Schuld und wie er mit dieser schrecklichen Tat umgegangen ist. Es heißt, da in dem Buch 2. Samuel 11, es heißt, als die Könige ins Feld auszogen, um zu kämpfen, da sandte David Joab, seinen Heerführer, und die Knechte und mit ihm ganz Israel in den Kampf. Und dann steht da so ein kleiner Satz: David aber blieb zu Hause in Jerusalem. Ein Bibelschullehrer hat mir zu mir gesagt, in dem Augenblick kannst du sagen, David war eine faule Socke. Es ist ein Hinweis auf eine persönliche Schwäche von David oder einfach nur Faulheit, weil es war absolut untypisch, dass er zu Hause geblieben ist. Und ihr wisst ja, wer faul ist, bei dem kommen bekanntlich leicht schlechte Gedanken auf. Eines Tages, es war schon gegen Abend, erhob sich David von einer langen Mittagsruhe. Warum steht das im Bibeltext? Seine Männer sind im Kampf. Und der haut sich die Wampe voll und legt sich hin und hält ein langes Mittagsschläfchen. So wie ich sonntags nach dem Gottesdienst eigentlich. Ne? Aber ich habe dann gekämpft vorher. Er legt sich dahin. Nach einer langen Mittagsruhe. Und dann ging er auf seiner Dachterrasse seines Palastes spazieren. Da fiel sein Blick auf eine schöne Frau. Dumm war es nur, es war nicht seine. Es war Bathseba, die badete auf dem Nachbardach. Ne? Er hatte wahrscheinlich nicht Josef im Blick, fliehe der Sünde. Und diese Frau war die Frau von Uriah, eines seiner besten Kämpfer, wahrscheinlich auch ein richtiger, guter Freund, Kriegskumpel, mit dem er so manche Schlacht geschlagen hat. Einer, der ihm treu ergeben war. Und anstatt von dem Dach runterzugehen und seine Blicke mal woanders hinzulenken und die Frau in Ruhe zu lassen, konnte er sich's leisten als König. Er ließ sie holen und stieg mit ihr ins Bett. Und dann, oh weh, merkt er, sie ist schwanger. Was macht er? Er schmiedet einen perfiden Plan. Das nennt man Sünde unter den Teppich kehren, vertuschen. Er schmiedet einen perfiden Plan und holt seinen Freund Uriah vom Schlachtfeld. Wahrscheinlich kennt er das Ganze dann auch schon, hat Jörg vielleicht schon mal erzählt. Ich hoffe zumindestens. Dummerweise weigert sich der Uriah, zu seiner Frau ins Schlafzimmer zu gehen, weil er sagt, Mensch, meine Männer, die kämpfen da, die geben ihr Leben und ich soll mir jetzt hier einen schönen Abend mit meiner Frau machen, so Candlelight-Dinner und dann noch mit der ins Bett gehen. Ne? Aber das macht er nicht. Er geht nicht ein zu seiner Frau und David schmiedet noch einen schlimmeren, den Plan, diesen perfiden Plan noch weiter, um seine Sünde, den Ehebruch zu verbergen. Es war klar für alle, Uriah konnte nicht der Vater sein, der war offenbar der Schlacht, der hat auch nicht mit seiner Frau da geschlafen. Deshalb schickt er ihn wieder zurück an die Front, genau dahin, wo es am gefährlichsten war, benutzt dann noch einen anderen für und es kommt, wie es kommen musste, Uriah fiel in der Schlacht. Als das die Frau von dem Uriah hörte, dass ihr Mann tot war, trauerte sie eine Weile, was so angebracht war. Und da kommt wieder David ins Spiel. Er hatte die Macht, diese Frau jetzt zu heiraten, ins Haus zu holen. Und dieses Kind, was er gezeugt hatte, kam dann zur Welt. Das ist so der Kontext, der Vorkontext von diesem Psalm 51. Aber wenn die Geschichte nicht so ernst wäre, könnte man ja fast drüber lachen. Aber Gott gibt ein klares Statement ab. Es heißt dann über diese abscheuliche Tat in Gottes Statement, aber Gott missfiel sehr, was David getan hatte. Ich möchte nicht, dass das, was ich tue, Gott missfällt. Ich weiß, ich mache manchmal auch so, nicht sowas, aber so Knaller. Und da denke ich immer, Herr, vergib mir, ich habe Mist gebaut an der Arbeit oder so, ja, oder auch in der Gemeinde. Aber hier steht in Gottes Wort, dass es Gott sehr missfiel, was David getan hatte. Und jetzt kommen wir zu dem, was David dazu brachte, diesen Psalm 51 zu schreiben. Und da könnt ihr, wenn ihr wollt, nochmal aufschlagen, bitte in 2. Samuel 12 ab Vers 7. Gott konfrontiert David mit dieser ganzen Situation. Da sandte der Herr den Propheten Nathan zu David und der kam zu David dann auch und hat ihm eine Geschichte erzählt. Und da ging es um einen reichen Mann, der auf üble Weise einen anderen armen Mann ganz schlecht behandelt. So könnte man das zusammenfassen. Oh, David hört sich das an und sagt, meine Güte, alter Falter, das ist ja eine richtig herbe Geschichte. Eindeutige Reaktion von ihm. Wer sowas Böses tut und einen Armen so schlecht behandelt, sagt David, so sofortige Antwort an Nathan, der ist des Todes schuldig. Und Nathan stellt ihn und sagt, hör mal, du bist dieser Mann, du bist der. Und Gott spricht deshalb zu dir, ich lese vor, ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israels und Juda gegeben. Und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet? Das ist auch wieder so ein Satz, der mich tief trifft, weil wir in unseren Gemeinden hier in Deutschland, Land auf, Land ab, egal welche Denomination oder Gemeinde, es gibt so viele, die das Wort Gottes mehr und mehr verachten. Und er sagt, warum hast du das Wort Gottes des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Und diese Reaktion, die dann von David aufgrund des Redens von Nathan passiert, diese Reaktion spricht Bände. Das, was hier in Psalm 51 in diesen Versen 3 bis 6 von David geschrieben wurde, entspricht genau der Reaktion Davids, als Nathan ihm den Spiegel vorgehalten hat. Und in 2. Samuel 12, in den Versen 13 und 14 heißt es passend dazu, da sagte David zu Nathan: Ich, sagt David, jetzt bekennt er, ne? Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das ist ein Schuldbekenntnis. Zentraler Punkt, dass David überhaupt dann wieder einen Psalm schreiben konnte und dass sein Wort in unserer Bibel drin ist. Ohne dieses Schuldbekenntnis wäre das nicht möglich gewesen. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David: So hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben. Merkt euch das. Sündenbekenntnis und Vergebung. Nur weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, Gott ist in ein schlechtes Licht geraten, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Auf ehrliche, von Herzen kommende Sündenbekenntnis Davids folgte Gottes Vergebung aus Liebe. Und an diesem Prinzip, an dieser Vorgehensweise, an dieser Art zu handeln, hat sich bei Gott bis heute nichts verändert. Gott handelt auch heute noch so. Natürlich müssen wir oft die Strafe für den Mist tragen, für unser sündiges Handeln, was wir so alles uns aufladen, ähnlich wie David. Aber die Vergebung unserer Schuld und Sünde bei Gott, die ist uns 100% gewiss, wenn wir so handeln wie David, wenn wir sagen vor Gott: Ich habe gesündigt, Herr, ich habe Mist gebaut, ich habe gesündigt, ich bin ganz unten, vergib mir. David erkannte seine Schuld. Er ist herausgetreten aus der geistlichen Dunkelheit hinein in die Wahrheit. Und er brachte seine Sünde ans Licht. Indem er vor Gott seine schreckliche Tat bekannte, eben diesen Ehebruch, diese Lüge und der Mord an Uriah. Wir könnten noch mehr dazu schreiben, Anstiftung zum Mord, ja, schlechter Heerführer vor Faulheit, nach einem langen Mittagsschlaf aufgestanden und was dann noch dazu käme. Wenn du heute aus einem, wie auch immer gelagerten, aus einer wie immer auch gelagerten Dunkelheit hinaus ans Licht treten möchtest, wenn du auch so einen Schritt gehen möchtest, dann gilt für dich das gleiche Prinzip, wie es auch für David galt. Im Neuen Testament beschreibt es Gott in seinem Wort in 1. Johannes 1, die Verse 7 bis 9. Könnt ihr gerne mitlesen. David ist von der Dunkelheit ans Licht getreten. Er hat seine Sünde ans Licht gebracht. Er hat bekannt vor Gott und Gott hat ihm vergeben. Er hat ihm nicht die Strafe weggenommen, aber er hat ihn vergeben. 1. Johannes 1, 7 bis 9. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Das war Davids Problem. Er hat gesagt, am Anfang, er hat gesagt, niemand soll es mitbekommen, aber es kommt alles ans Licht. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, und das Prinzip, was Gott an David gewirkt hat, gilt heute noch, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und diese wunderbare Zusage, die sich nicht verändert, greift David auf hier im Psalm. Und du darfst, wenn du magst, das eins zu eins für dich, für dein Leben übernehmen. David beginnt in Vers 3 mit: Herr, sei mir gnädig. Und das ist eine Bitte an Gott. Wenn du diese Bitte an Gott stellst, dass sie aus reinem Herzen kommt. Herr, sei mir gnädig und vergib mir. Herr, nimm weg, was ich an Untreue dir gegenüber getan habe. Nimm meine Schuld weg und wasche mich rein. Ich habe erkannt, schreibt David, dass er, ja, er als ein Mann Gottes, war nicht ein einfacher Typ, er war ein Mann Gottes, gesalbt von Gott, auserkoren, Gottes Volk zu leiten. David habe erkannt, schreibt er, dass er als Mann Gottes, er hat auch als Mann Gottes gegen Gott gesündigt. Nicht nur das irgendjemand aus dem Volk, sondern wirklich auch Mann Gottes. Ich habe erkannt, schreibt David, dass ich das getan habe. Und passend zur Aussage, jetzt gucke ich noch mal ins Internet, passend zur Aussage des Propheten Nathans fand ich einen interessanten Internetbeitrag. In diesem Internetbeitrag stand: Das ist ja wirklich empörend. Dieser Uriah ist tot. Die arme Bathseba, die ist entehrt, hat Ehebruch begangen, ist geschwängert worden. Der Mann war auf dem Schlachtfeld. Und jetzt noch, das Baby wird sterben. Und dieser Nathan sagt einfach: So hat auch der Herr deine Sünde weggetan. Einfach so. Das ist doch ungerecht. David hat Ehebruch begangen, er hat einen Mord in Auftrag gegeben, heißt es. Er hat gelogen, er hat das Wort des Herrn verachtet, er hat Gott verachtet. Und Gott nimmt einfach, ich bin immer noch in dem Beitrag, ne? Und der Herr hat die Sünde einfach weggenommen. Was ist denn das für ein, in Anführungsstriche, gerechter Richter? Was ist denn Gott hier überhaupt? Man übergeht doch nicht einfach Ehebruch, Mord und Lüge. Ein gerechter Richter tut sowas nicht. Genau. Aber hier wurde die Frage aus einem anderen Blickwinkel gestellt. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, wieso kann Gott einfach Sünde vergeben? Mir, dir, einem Mörder, einem Kinderschänder, einem Vergewaltiger, einem Massenmörder, einem Stalin oder Adolf Hitler, wenn er sich bekehrt hätte? Konjunktiv. Es erscheint uns Menschen oftmals ungerecht, dass so jemand Vergebung erfährt. Und der David hat einiges auf sich geladen. Aber genau das ist es, was bei Gott anders ist als bei all diesen Ratgebern im Internet. Es ist nämlich Gottes Liebe. Gottes Liebe, Gott liebt uns. Gottes Liebe und seine Gerechtigkeit ist eine andere Gerechtigkeit als unsere. Und Gottes Liebe bewirkt seine Gerechtigkeit. Gottes Liebe ist mächtig und Gottes Liebe handelt. Danke, Herr. Danke, Herr. Gottes Liebe ist mächtig und handelt ganz anders, als wir uns das vorstellen können. Ja, zuerst gilt einmal die Feststellung, dass wir alle Sünder sind, hatte ich gesagt, und zwar alle. Keiner ist vor Gott gerecht, heißt es in der Bibel. 1. Mose 8, Vers 21, da heißt es, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Das sehe ich manchmal bei meinen Enkelkindern. Ich weiß nicht, warum der eine die andere beißt, einfach so, ne? Und haut dir das Spielzeug über den Kopf. Ich kann es nicht erklären. Ne? Römer 5, Vers 12. Ich lese mal aus der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es ganz passend: Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen durch einen einzigen Menschen. Adam hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Und das ist diese Basisvoraussetzung, von der ich am Anfang gesprochen habe. Und deshalb brauchen wir Errettung, Errettung aus Liebe von Gott, weil er eben nicht ein menschlicher Richter ist, der sagt, das gemacht, ab in den Knast, ab in die Strafkammer, ja, sondern Gott ist ganz anders, wenn wir unsere Sünden bekennen. Aus Liebe bekommen wir Errettung, aber nur durch den Glauben an Jesus Christus. Wir bekommen von ihm Errettung, wir bekommen von Gott Heilung, denn es ist wichtig, aus dieser Situation auch rauszukommen und Heilung zu erfahren. Wir bekommen Befreiung, wir bekommen das Leben in der Ewigkeit bei Gott und wir bekommen den Heiligen Geist geschenkt. Ohne, weil es aus Liebe ist und Gnade, ohne auch nur einen Pieps dazu tun zu können. Gottes Liebe, Gottes Rechtfertigung, Gottes Reinigung, Gottes Heiligung gibt es allein aus Gnade. Und Gott ist uns gnädig, weil er uns liebt. Ich kann das immer nur wieder betonen. Und all das ist nur möglich geworden durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Gott hat auf Jesus Christus vor den Augen der ganzen Welt unsere Schuld gelegt. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist uns die Schuld genommen worden. Christus hat diese Schuld stellvertretend bezahlt. Und allein darin beweist es, dass Gott gerecht ist. Deine Strafe für deine Sünden, für meine Sünden, hat Jesus für uns getragen. Und Jesus hat uns frei gemacht. Durch Gottes Gnade, seine Rechtfertigung aus Glauben, seine Befreiung gilt für jeden von uns alle Zeit. Und wenn du im Glauben Jesus annimmst und ihm vertraust, wirst du das erleben. Und ich weiß nicht, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, ob ihr das alle schon getan habt, ob ihr eure Sünden bekannt habt und Jesus Christus angenommen habt. Wenn du jetzt vielleicht dabei bist, ich weiß es nicht, wo du vielleicht sitzt und du sagst, da habe ich Fragen dazu, das weiß ich gar nicht, wie das geht und warum und wieso. Komm nachher zu mir, wir können zusammen beten und du kannst diese Befreiung durch Jesus erfahren. Im Römerbrief in Kapitel 3, in den Versen 22 bis 26, fasst Paulus zusammen, was uns Gottes Wort an vielen anderen Stellen in der Bibel erklärt. Und ich lese da jetzt mal eben diese paar Verse vor. Paulus schreibt, es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Und da gibt es keinen Unterschied, ob bei David, ob heute in Lippstadt oder heute in Hannover. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie ohne eigenes Zutun durch seine Gnade gerecht gesprochen. Und das geschieht aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. Ihn hat Gott als Sühneopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht handelt. Also wir können ihm keine Ungerechtigkeit vorwerfen, warum er vergibt. Obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Nachdem David am Anfang vom Psalm 51 Gott sein Herz ausschüttete und seine Sünde bekannte, setzt er jetzt im Weiteren des Psalms seine ganze Hoffnung, sein ganzes Vertrauen alleine auf ihn. So, Herr, jetzt ist es raus. Ich hab's bekannt. Und nun? Was machst du mit mir? Was passiert mit mir? Er setzt seine ganze Hoffnung auf ihn, allein auf ihn. Und deshalb die Verse 8 bis 21 habe ich mit der Bitte Davids um Gottes gnädiges Handeln überschrieben. David hatte seine Schuld vor Augen. Er war angelangt an einem geistlichen Tiefpunkt. Ein zerbrochenes Herz. Und aus diesem zerbrochenen Herz beschreibt er nun Gottes Treue. Und er macht was ganz Vernünftiges. Er bittet Gott um Weisheit. Und zwar weil er Weisheit für die Zukunft braucht, weil er möchte nicht nochmal so einen Fehler machen. Also wer um Weisheit von Gott bittet, bittet eigentlich darum, dass Gott ihn lenkt im Leben. Ne? Von Gottes Weisheit hingen seine zukünftigen Entscheidungen ab, besonders er als König. Ein zentraler Punkt in der Hinwendung zu Gott ist die Bitte auch um Reinigung von Schuld und Sünde. Die Verse 9, 11 und 12 sprechen von Entsündigung, von Reinheit, von einer weißen Weste. Er will eine weiße Weste haben, weiß wie Schnee. David bittet bei Gott: Herr, das ist mein Wunsch, lösche alle Schuld aus. Und er bittet um ein neues, reines Herz. Und die Verse 10 bis 14 sprechen von der Bitte um neue Lebensfreude im Herzen. Das ist so wichtig, wenn wir gebrochen sind vor Gott und alles hinlegen und ihm alles sagen, dass wir nicht da unten im Loch drinne bleiben. Ja, was immer auch der Grund war, wie die Lage ist. Gott möchte, dass wir da unten rauskommen. Und deshalb, er bittet hier um neue Lebensfreude im Herzen, von einer geistlichen Belebung, von einer geistlichen Erneuerung. Eine Besonderheit finden wir in den Versen 15 bis 17. Ich lese das nochmal aus der Neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es: Dann will ich denen, die sich von dir abgewendet haben, deine Wege zeigen. Also er will sogar evangelistisch werden. Ja, Menschen, die gegen dich gesündigen, sollen so umkehren zu dir. Gott, durch mich wurde das Blut eines Menschen vergossen. Befreie mich von der Schuld, Gott, du mein Retter. Wenn das passiert, und das passierte ja dann, dann sagt er: Dann werde ich dich loben mit meiner Stimme und jubeln über deine Treue. Herr, öffne du meine Lippen, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Aus diesem Schuldbekenntnis heraus, wir könnten sagen, will er evangelisieren, ja? Er will von Gottes Taten erzählen. Er möchte den Menschen berichten, was passiert ist. Er möchte den Menschen erzählen, wie Gott ihn aus der Falle rausgerissen hat. Ja? Er möchte Gott bei denen verherrlichen, die sich von ihm abgewendet haben. Menschen, die nichts von der Güte und Liebe Gottes wissen. Was David hier verspricht, das ist, dass er ein Zeugnis seines Glaubens öffentlich geben möchte. Das darf uns auch als Beispiel dienen, wenn du rausgerissen wirst aus einer Situation durch Gottes Wirken, wenn er dich wirklich frei macht und dich aufbaut, dann gib auch Zeugnis und bezeuge vor den anderen, was Gott für dich getan hat. Wir haben einiges auf der Männerfreizeit gehört und das fand ich so ermutigend. Ein Christ zu sein bedeutet, vor Gott zerbrochen und zerschlagen zu sein. Und was uns von diesem Gedanken fernhält, ist allerdings in vielen Fällen unser Stolz. Wir glauben, dass nur wenn wir stark sind, weil das uns die Gesellschaft vorspiegelt, wir auch stark zum Beispiel als Christen auftreten können. Wir zeigen oft einen vermeintlich starken Glauben. Und Leute, meine Erfahrung ist, dass es oft Menschen gibt, die sehr angegriffen, sehr schwach in der Gemeinde sind und die trotzdem einen starken Glauben haben, von dem man es nicht vermutet. Wir treten auf und haben einen vorgeschobenen starken Dienst, um stark dastehen zu können. Oder wir geben Zeugnis, was nicht von Herzen kommt, für Jesus. Generell, wir glauben, wir haben unser Leben im Griff und zeigen, wenn möglich, keine Schwäche, auch nicht in der Gemeinde. Doch dieser Stolz und der Glaube an unsere eigenen Fähigkeiten verschleiert uns den Blick auf das, was wir wirklich sind. Wir sind stolz. Und das hat auch David erfahren. Das Vertrauen auf seine eigenen Fähigkeiten, auf sein eigenes Ich war die Sünde, und diese Sünde raubte David und raubt auch uns den Blick auf das, was wir wirklich sind. unser Blick zur Bewertung unserer eigenen Herzenshaltung ist durch den Glauben an unsere eigene Stärke und durch unsere Gottesferne verschleiert. Deshalb müssen wir näher zu Gott kommen. Wir müssen gebrochen sein vor Gott, um wirklich zu erkennen, wer wir sind. Und zu Gott sagen, Herr, wir sind eben nicht die Superhelden, sondern wir sind Sünder. Herr, vergib uns und richte du uns auf und mach uns, wenn du möchtest, zu geistlichen Superhelden. Weil wir in Gottes Augen alle ungerecht und böse und schlecht, aber trotzdem geliebt von ihm sind. Und wir brauchen als Menschen die Erlösung durch das Kreuz, die Vergebung und ein Abwaschen aller Sünden und Schuld. Und das ist ein schmerzhafter Prozess, ein sehr schmerzhafter Prozess. Und du kannst Gott dankbar sein, wenn du da durchgegangen bist. Aber was du nicht tun darfst, dir diesen Zerbruch vor Gott ersparen. Vor Gott zu zerbrechen, schwach zu sein und zu bekennen, dass du ein Sünder bist, nur das befreit dich wirklich. Nur das befreit dich wirklich. Und das ist der einzige Weg, um wirklich dann von Gott auch geistlich auferbaut zu werden. Wahre Sündenbekenntnis, sich ehrlich einzugestehen, dass man ein zerbrochenes Gefäß ist, das steht auch nicht gegen die im Neuen Testament beschriebene Freude im Herrn. Nein, gar nicht. Das steht auch nicht gegen jubelnden Lobpreis, freudige Glaubensbekenntnisse, von Jesus zu erzählen, was Jesus für dich getan hat. Denn nicht wir sind stark, wenn wir sowas machen, sondern Jesus ist stark in uns. Aber er muss erstmal in uns sein durch seinen Geist. Unser steinernes Herz muss raus und er muss in uns leben. Die wohlgefälligen Opfer für Gott sind, so sagt es uns Gottes Wort, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wird Gott nicht verachten. Ich habe zum Schluss noch einen schönen Beitrag von William MacDonald, der hat in seinem Bibelkommentar über den Schluss von Psalm 51 sinngemäß geschrieben. Er sagt, dass Gott hier die Menschen wie Kinder beschreibt. Kinder, die ihre Eltern das ganze Jahr nicht ehren, ihnen aber dann zum Geburtstag ein paar Blumen oder einen Schlips schenken. Denkt darüber nach. Und so sah Gott auch die Israeliten in dieser Zeit, die sich die meiste Zeit des Jahres nicht um Gott kümmerten, aber an den Festtagen den Altar mit Schlachtopfern füllten. Was Gott diesen Menschen ankreidet, war etwas. Mir fehlt etwas, sagt Gott. Mir fehlt das wahre, von Herzen kommende Anbeten, die von Herzen kommende Gottesbeziehung zu ihm. Und die beginnt damit, dass wir uns ganz Gott hingeben, dass wir uns aufgeben, dass wir uns von Gott zerbrechen lassen, dass wir uns von Gott vergeben lassen, dass wir bereit sind, dass er uns heilt, dass er uns befreit, dass er uns zu frischen Weiden und zu dem lebendigen Wasser führt. Lasst uns beten. Herr, ich bitte dich, dass du uns in diese wahre Gottesbeziehung hineinführst, Herr. Auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, wenn wir wie David einknicken und müssen sagen, oh Herr, ich habe gesündigt. Ich bin wirklich nichts wert. Ich habe so viel mir aufgeladen. Herr, vergib mir. Das ist die wahre Herzenshaltung. Bitte, Herr, führe uns da hin. Und dazu brauchen wir offene Herzen. Herzen, die bereit sind, sich reinigen zu lassen. Ja, die gereinigt werden müssen von Stolz, von Hochnäsigkeit, Überheblichkeit, Selbstüberschätzung. Herr, gib uns diese Bereitschaft zur Sündenbekenntnis. Und wenn es sein muss, Herr, zwing uns auf die Knie, im stillen Kämmerchen vor dir wirklich unsere Sünden zu bekennen. Herr, mach uns frei und reinige du uns. Herr, wir danken dir für deine Liebe und wir wollen dich lieben mit der Liebe, die du uns gegeben hast, Herr. Amen.